Ja, liebe Geschwister, das Thema, das uns heute Abend beschäftigen soll, ist, denke ich, ein sehr, sehr wichtiges und aktuelles Thema, auch in unserer heutigen endzeitlichen Situation, wie der Zeitgeist die Gemeinde angreift. Nun, wir kennen den Begriff Zeitgeist aus der Welt, aus dem weltlichen Sprachgebrauch. Da wird doch immer wieder auch davon gesprochen, dass bestimmte Ideen, bestimmte Gedanken die Menschen, viele Menschen, ganze Völker prägen und bewegen und ein Stück weit sie in eine bestimmte Richtung leiten. Aber ich denke, wir finden etwas Ähnliches auch in Gottes Wort. Und wir finden in Gottes Wort auch einen Durchblick, was eigentlich unsere scheinbar so unübersichtliche, chaotische, geistig-politische Situation in der Welt prägt und regiert und bewegt. Und das ist ganz interessant, wenn wir das lesen im Epheserbrief im 2. Kapitel, da gibt uns der Geist Gottes einen Durchblick in die unsichtbare Welt und in die unsichtbaren Wirklichkeiten, die letztlich auch die sichtbaren Wirklichkeiten prägen und leiten. Vielleicht lesen wir mal miteinander Epheser 2 ab Vers 1. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Hier wird uns etwas gezeigt. Auf der einen Seite die Menschen, die sündigen, gottlosen Menschen, die leben nach ihren Begierden, nach ihren Gedanken. Und es ist ja die Situation des Sünders. Er anerkennt nicht die Autorität Gottes über seinem Leben. Er folgt einfach blind den Impulsen seines Fleisches, seiner Begierden, dem, was ihm im Kopf ist. Und dann sehen wir aber noch eine Ebene weiter. Wir sehen, dass hinter diesen Bewegungen der Menschen Geistesmächte stehen. Letztlich der Satan, der Fürst dieser Welt, lenkt und regiert die geistige Situation dieser Welt. Das müssen wir uns auch bewusst machen. Diese Welt ist unter der Macht des Bösen. Der erste Johannesbrief im 5. Kapitel zeigt es ganz klar. Wir sind aus Gott, aber diese Welt ist in dem Bösen oder in dem Argen, wie Luther es übersetzt hat. Das bedeutet, Gott, der allmächtige Herrscher des Himmels und der Erde, hat es bewusst so zugelassen, dass die sündigen Menschen unter der Macht des Teufels sind. Sie meinen, sie seien autonom. Sie meinen, sie seien praktisch selbstbestimmt und könnten selber entscheiden, was sie tun und lassen. Und in Wirklichkeit werden sie gelenkt und gesteuert von finsteren Geistesmächten, die aus der unsichtbaren Welt die Leute aufhetzen, die Leute steuern in ihren Begierden und die auch diesen Zeitgeist bestimmen, der manchmal so Millionen Menschen erfassen kann. Solche Geistesmächte finden wir zum Beispiel auch in der Fußballbegeisterung. Ja, wir finden sie in mancherlei anderen Massenbewegungen, die weltweit unter Umständen sogar über 1 Milliarde Menschen mobilisieren, zusammenbringen. Auch wenn der Papst irgendwo einen Besuch macht, dann wird über das Fernsehen zusammengeschaltet und dann wird manchmal geschrieben, dass Hunderte von Millionen oder sogar fast 1 Milliarde Menschen gleichzeitig wie gebannt irgendein Ereignis anschauen. Und das sind Geistesmächte, die so mobilisieren, die Menschen bewegen und ausrichten. Und dann erinnern wir uns an Offenbarung 13, dass einmal diese Geistesmächte die ganze Menschheit mobilisieren und ausrichten auf den Antichristen. Also wir sehen hier etwas, wie der Feind unter der Zulassung Gottes die Menschen, die unter seiner Herrschaft sind, die Sünder sind, die nicht Erlöste sind, lenkt und leitet. Sie meinen, sie seien frei, in Wirklichkeit sind sie Marionetten des Teufels. Wie wunderbar ist es, dass wir erlöst sind und errettet sind aus dem Machtbereich der Finsternis. Kolosser 1,13. Herausgerettet und hineingebracht in die Königsherrschaft des Sohnes seiner Liebe, dass der Herr Jesus uns erlöst hat mit seinem Blut aus diesem Machtbereich der Finsternis, in dem der Satan regiert und die Gedanken der Menschen lenkt und leitet. Solche Zeitgeistbewegungen finden wir zum Beispiel auch im Kommunismus und im Nationalsozialismus. Millionen Menschen waren fanatisiert, waren fanatische Anhänger Lenins und Stalins oder aber auch Hitlers. Und auch da sehen wir letztlich, dass dämonische Mächte im Spiel waren und die Menschen gelenkt und verführt haben, dass sie alle geschrien haben, wollt ihr den totalen Krieg? Und dann schrien sie, ja! Verführung durch Geistesmächte der Finsternis. Und diese Geistesmächte, sie beeinflussen auch ein Stück die Gemeinde. Diese Mächte dieser Welt, sie gehen auch die Gemeinde an und versuchen, die Gemeinde unter den Einfluss des Welt- und Zeitgeistes zu bringen. Ich denke, das sehen wir auch ein Stück weit in Epheser 6 und das wollen wir auch noch miteinander lesen. Epheser 6 ab Vers 10, da geht es ja um diesen geistlichen Ringkampf, den wir zu führen haben, gegen die Geisteseinflüsse der Finsternis. Und ich denke, dass der Zeitgeisteinfluss dabei auch eine Rolle spielt. Ich lese mal Epheser 6 ab Vers 10. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Hier finden wir also dasselbe, was wir in Epheser 2 finden, dass letztlich nicht Menschen uns angreifen und bekämpfen, sondern dass der Widersacher auch Menschen gebraucht, um die Gemeinde anzugreifen und ja letztlich sie ein Stück einzuschüchtern, zum Zurückweichen zu bringen. Und dann lesen wir in Vers 13, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt oder euren Stand bewahren könnt. Also das ist die Aufgabe. Der Zeitgeist, die Mächte der Finsternis greifen uns an, auch manchmal mit Verführungslehren, mit weltlichen Tendenzen und Wellen, und wir sind gerufen, dem zu widerstehen und festzustehen in dem, was der Herr Jesus uns gegeben und gelehrt hat, festzustehen im Wort Gottes, unbeirrt unserem Herrn nachzufolgen und uns nicht von irgendwelchen Geisteseinflüssen davon abbringen zu lassen. Das ist eigentlich die Situation, die Herausforderung, in der wir stehen. Nun, ich möchte einen ganz besonderen Zeitgeisteinfluss heute herausgreifen, der für uns eine ganz besondere Bedeutung hat als Gläubige hier im Westen. Und das ist der Zeitgeisteinfluss der sogenannten 68er Kulturrevolution. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff schon mal gehört habt. Ich selber bin da ganz elementar mit hinein verstrickt gewesen, denn als es das Jahr 68 war, da war ich gerade mal 15 Jahre alt und ich habe mich damals schon beschäftigt mit Marx und Freud und war in einer Rebellion, in einer Welle der Auflehnung und Rebellion hineingekommen, die mich später auch in marxistische und kommunistische Gruppen hineingebracht hat. Und viele junge Leute aus dem Westen damals wurden in diesen 60er Jahren aufgewühlt und von Geisteseinflüssen ergriffen, die sie dazu geführt haben, gegen die althergebrachte Weltanschauung und Lebensweise zu rebellieren, aufzubegehren und einen ganz anderen Lebensstil anzufangen. Einen antiautoritären, selbstbezogenen Lebensstil, der letztlich auch die biblischen Normen, die biblischen Gebote und Ordnungen über den Haufen geworfen hat, die das sogenannte christliche Abendland bis in die 50er Jahre immer noch geprägt haben. Bis in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts, kann man sagen, waren viele Sitten und Rechtsgebräuche biblisch geprägt und biblisch von biblischen Normen bestimmt. Es gab zum Beispiel noch mal eine Rechtsnorm, nach der der Ehemann juristisch die letzte Entscheidungsbefugnis in der Familie hatte und auch Entscheidungen seiner Frau, auch Kaufverträge, auflösen konnte, rechtswirksam. Das war das Thema heute Morgen bei den Männern. Der Mann als das Haupt der Familie, das wurde einmal von der weltlichen Gesetzgebung anerkannt. Es gab mal eine Gesetzgebung, die hat es verboten, einem unverheiratet zusammenlebenden Pärchen ein Zimmer zu vermieten. Das war der Kuppelei-Paragraph. Es gab Gesetze, die haben Homosexualität verboten. Es gab Gesetze, nach denen Ehebruch strafbar war. Das waren alles Dinge, die sich letztlich von den biblischen Ordnungen abgeleitet haben. Und dann in den 60er Jahren kam eine Geisteswelle, eine Flut, ein Tsunami, ein Geistlicher, der alle diese biblischen Ordnungen und Vorstellungen hinweggespült hat. In Deutschland, in Europa, in Amerika, im sogenannten christlichen Abendland. Und seit diesen 60er Jahren muss man ganz eindeutig davon reden, dass es ein nachchristliches, ein ehemals christliches Abendland ist. Und diesen Geisteswind, da möchte ich einige Auswirkungen kurz skizzieren. Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen. Damals war eigentlich die zentrale Parole Rebellion, Auflehnung gegen alle Ordnung, gegen alle Gebote, gegen alles, was christlich auch war. Das war ein antichristlicher Geist. Dieser Geist äußerte sich in einer Welle auch von Marxismus und Neomarxismus, von Anarchismus. Da gab es solche Parolen wie Macht kaputt, was euch kaputt macht, keine Macht für niemand, trau niemand über 30. Ja, das waren so Losungen, die damals elektrisierten, die viele junge Leute in Auflehnung gegen ihre Eltern brachten. Plötzlich schienen die biblischen Ordnungen spießig und eng und man hat dagegen aufbegehrt. Man wollte weit sein, man wollte schrankenlose Freiheit genießen. Der Mensch als sich selbst verwirklichender Einzelner wollte sich emanzipieren von den Ketten biblischer Ordnungen. Das Ganze war verbunden auch mit einer Flutwelle von Okkultismus und satanischer, esoterischer, falscher Religion. Damals war die Blütezeit des New Age. Damals gab es alle möglichen magischen Lehren, Meditation. Die Leute haben plötzlich angefangen, Yoga zu machen. Die Leute haben indischen und anderen Gurus gefolgt, Zen-Meditation, man hat die transzendentale Meditation und alle möglichen anderen Dinge befürwortet. Auch die Beatles haben zum Beispiel einen Guru, einen indischen, gehabt. Und genauso war damit eben verbunden die Welle von Rock- und Popmusik, die Welle, die praktisch im Grund wie eine Flut auch eine rebellische, unreine, sinnliche Musik in den Westen gebracht hat, der die ganze Jugend beeinflusst hat und in eine finstere Geistesströmung gebracht hat. Die Wurzeln dieser Rock- und Popmusik kommen aus der Dämonenanbetung der afrikanischen Naturvölker. Ja, das sind okkulte und finstere Wurzeln. Und diese Musik ist heute noch eine der stärksten Verführungsmächte des antichristlichen Weltgeistes. Leider hören auch viele junge und vielleicht auch manche nicht so junge Christen solche Teufelsmusik und ist ein ganz schlechter Einfluss für das geistliche Leben. Ja, und dann kam eben auch die Welle der geschlechtlichen Zügellosigkeit, der sogenannten Befreiung auf dem Gebiet der Geschlechtlichkeit. Das war die Zeit, wo die Miniröcke aufkamen, wo plötzlich die Frauen sich angefangen haben, auf der einen Seite völlig unzüchtig zu kleiden und zu entblößen und auf der anderen Seite die Frauenhose, die Emanzipation der Frau. All das kam in einem Paket von 66, 67, 68 bis in die 70er Jahre über den Westen, über unsere Gesellschaft auch und hat die Gewohnheiten der Menschen radikal und bleibend verändert. Heute sind wir so weit, dass die Ex-68er längst schon an der Spitze des Staates gelandet sind. Wir wissen um einen ehemaligen Bundesaußenminister, der früher Steine werfen durch Frankfurts Straßen demonstriert hat und geschrien hat, ho, ho, Ho Chi Minh. Ja? Und es gibt andere Minister, die ebenfalls früher in dieser 68er-Bewegung prominent waren und die dann später in die höchsten Spitzen des Staates gekommen sind. Andere sind Beamte geworden, Schulleiter, Kultusminister, Leute, die etwas zu sagen haben in unserem Staat, in unserer Kultur. Und das erklärt manche Trends und Entwicklungen, die wir heute haben, die alle wegführen von Gottes Wort und Gottes Ordnungen bis hin zu dem Gender Mainstreaming, zu der Zerstörung der Familie, der Ehe, des biblischen Verständnisses von Mann und Frau. Alle diese Dinge wurden angestoßen von dieser 68er Kulturrevolution. Und ich möchte einfach auch deutlich machen, dass die westliche Christenheit in den allermeisten Fällen heute so total anders ist als ihr, die Gott erst vor 30, 40 Jahren nach Westdeutschland geführt hat. Das ist eine Frucht der 68er Kulturrevolution. Dieser rebellische, antichristliche, gesetzlose Zeitgeist hat nämlich leider mit einer Zeitverzögerung von ein paar Jahren auch die gläubigen Christen ergriffen. Und wir finden das, wenn wir zum Beispiel Fotos aus den 70er Jahren sehen, wie da plötzlich Jugendmitarbeiter angefangen haben, schulterlange Haare zu tragen, die Männer und die Frauen ihre Haare kurz zu schneiden. Das hat es früher nicht so gegeben. Das war früher überhaupt nicht denkbar für die normalen Leute. Ich weiß zum Beispiel noch, wie eine Filmaufnahme haben wir mal gesehen in einem Museum, die Belegschaft von einer Lebensmittelfabrik, wie sie in den 60er Jahren zur Spätschicht kommt. Ja, das waren etwa 40 Frauen, meistens jüngere Frauen, und die hatten alle ein Kleid oder einen Rock an, und zwar einen züchtigen, langen. Ja, da gab es weder die Hose noch den Minirock. Das war einfach gar nicht denkbar in den frühen 60er Jahren für die normalen Menschen. Und so ist dieser Zeitgeist, hat alles umgeändert in der Welt, und mit ein bisschen Zeitverzögerung haben die Christen angefangen, die Welt zu imitieren und sich auch diesen Zeitgeist Einflüssen zu öffnen. Und deswegen, diesem Zeitgeist sind auch wir ausgesetzt. Wir gehen einkaufen im Einkaufszentrum, wir hören Rock- und Popmusik. Um uns herum sind lauter Menschen, die eben genau diese Werte leben. In der Schule werden unsere Kinder mit diesen Werten indoktriniert. Wir müssen sozusagen darauf antworten und uns ganz bewusst auch gegen diese Einflüsse stellen, sie durchschauen und ihnen bewusst widerstehen, damit wir nicht von diesem weltlichen Geist selber unterwandert und unterspült werden. Und deswegen will ich einmal so drei ganz wichtige Elemente aus dieser 68er Kulturrevolution, die den heutigen Zeitgeist bestimmt, herausgreifen und biblisch etwas näher betrachten. Drei Einflüsse, die uns auch betreffen können, die die verweltlichte westliche Christenheit schon längst unterwandert haben und durchsäuert haben. Das ist der Humanismus, das ist die Gesetzlosigkeit und das ist die Auflösung der Wahrheit. Diese drei Punkte will ich heute Abend mit uns biblisch betrachten. Zunächst mal vielleicht Gesetzlosigkeit. Das ist vielleicht auch der Überbegriff. Und das ist ja eine endzeitliche Entwicklung, die Gottes Wort vorausgesagt hat, dass die Gesetzlosigkeit, je näher der Antichrist kommt, die Gesetzlosigkeit immer mehr überhand nimmt. Vielleicht lesen wir das einmal aus dem 2. Thessalonicher Brief, was wir da finden über den Antichristen und sein Kommen. Vers 3, 2. Thessalonicher 2 und folgende. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sündige offenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Seht ihr, das ist genau dieser Geisteseinfluss, den wir heute haben. Der Antichrist wird es einmal vollends auf den Punkt bringen und vollends radikal ausleben. Aber genau das haben wir schon heute. Der Mensch widersetzt sich allem, was Gott ist und was Gottes Ordnung ist. Der Mensch rebelliert gegen die Gebote und Ordnungen des Schöpfers, des allmächtigen Gottes, dem er doch sein Leben verdankt. Das ist ein Grundkennzeichen der heutigen Zeit. Gesetzlosigkeit heißt, ich akzeptiere es nicht, dass irgendjemand mir irgendetwas vorschreibt. Ich bin mein eigener Herr, ich mache meine eigenen Gesetze. So denkt der moderne Mensch. Ich lasse mir doch nichts sagen von irgendjemand. Ja, das hört man so oft. Und das ist Gesetzlosigkeit. Der Mensch meint, er kann sich schrankenlos selber verwirklichen und jeder, der ihm dabei im Weg steht und ihm einengt, der muss bekämpft werden und der muss abgesetzt werden. Und dieser Geist der Gesetzlosigkeit, den finden wir prophetisch schon im Psalm 2. Ganz interessant, ein ganz aktueller Psalm, der letztlich ein Stück schon jetzt in Erfüllung gegangen ist und immer mehr in Erfüllung geht. Psalm 2, Abvers 1. Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Also der sündige Mensch fühlt sich gefesselt von den Geboten und Ordnungen Gottes. Der sündige Mensch fühlt sich eingeengt und will sich befreien von der Herrschaft Gottes, von der Bibel, von den göttlichen Ordnungen. Das ist der Kern dessen, was sich bei uns heute abspielt. Und dieser Geist der Rebellion, der Gesetzlosigkeit, der hat die Welt in ungeheurer Weise ergriffen, eben gerade in dieser Zeit der antiautoritären Revolte. Das heißt, dass alles, was Autorität ist, herabgerissen, herabgesetzt, lächerlich gemacht werden soll und durch Widerstand geschwächt werden soll. Das war zuallererst mal die Rolle des Vaters und Ehemanns in der Familie. Gott hat bestimmt, dass der Mann das Haupt ist und das, was in der Familie passiert ist durch den Feminismus, dass die Frau die sogenannte Oberherrschaft des Mannes abschütteln sollte und sich selbst als Haupt etabliert hat, das war in der Familie. In der Schule war der Lehrer eine Autoritätsperson, und zwar zu Recht. Und das, was in der antiautoritären Zeit passiert ist, dass man die Lehrer systematisch lächerlich gemacht und als Autoritäten demontiert hat. Heute ist ein Lehrer keine Autorität mehr in dem Sinn, wie es früher war. Wir standen zum Beispiel am Anfang unserer Schulzeit jeden Morgen noch auf und haben gemeinsam den Lehrer begrüßt. Und wir waren die Ersten, die im Pubertätsalter das dann abgeschafft haben an den Schulen und einfach sitzen geblieben sind und rebelliert haben, bis die Lehrer keine Lust mehr hatten und darauf verzichtet haben, einen Respektserweis einzufordern von den Schülern. Und heute kann es sein, dass im Schulhof irgendein kleiner Pimpf eine Kakaoflasche oder ein Kakao-Tetrapack auf den Boden schmeißt, tritt drauf und die Lehrerin kommt und sagt, hebt es auf. Und da sagt er, das hebe ich nicht auf, was haben Sie mir zu sagen? Das ist heute Realität. Und es wäre früher undenkbar gewesen. Ja? Als ich noch ein kleines Kind war, da hatten die Lehrer auch bei uns noch ein Stöckchen. Und dieses Stöckchen hatte eine Funktion. Das war nicht nur symbolisch da. Und da wussten wir, dass wir folgen sollten. Ja? Und wir waren zum Beispiel in der Volksschule eine Klasse mit 50 Kindern, weil da Lehrermangel herrschte. Und da draußen war eine ganz schmächtige jüngere Lehrerin, die uns alle 50 unterrichten sollte. Und das hat funktioniert. Das wäre heute undenkbar. Heute klagen die Lehrer schon bei 30 Schülern, dass es nicht mehr geht. Ja? Das kommt aus der Zerstörung der Autorität. Polizisten waren früher Respektspersonen. Heute sagen man einfach die Bullen. Ja, das ist respektlos und böse. Das wissen die jungen Leute schon fast gar nicht mehr. Ja, Und genauso geht es weiter. Richter, Abgeordnete, der Bundeskanzler. Alles wird heruntergerissen, alles wird lächerlich gemacht. Das ist der Geist des Satans. Das ist böse. Denn Gott hat diese Autoritäten eingesetzt und deswegen heißt es in der Bibel, ehre den König, ehre die Obrigkeit. Und genau das wurde zerstört durch diese Welle der Gesetzlosigkeit. Da gab es Fälle, wo noch Abtreibung strafbar war, das gab es auch mal, dass dann eine öffentlich im Stern eine Anzeigenkampagne gestartet wurde, wo zig Frauen öffentlich bekannt haben, ich habe abgetrieben und sich selber angezeigt haben. Die Folge war in dem Fall, dass das Verbot der Abtreibung gekippt wurde und abgeschafft wurde. Ja? In der Folge hat auch der Rechtsstaat immer mehr alle Verbote zurückgenommen, alle möglichen Dinge wurden erlaubt und legal gemacht, weil die Autorität im Grund nicht mehr anerkannt wurde. Der Mensch wollte sich schrankenlose Freiheit schaffen. Das ist der Geist der Gesetzlosigkeit. Und den finden wir eben heute in allen Bereichen massiv. Ja, und was ist mit den Christen? Meint ihr, dass der Geist der Gesetzlosigkeit an den Christen einfach so vorübergegangen ist, ohne sie zu berühren? Nun, wir finden in Matthäus 24 eine ganz interessante Voraussage, die das widerlegt. In Matthäus 24 spricht ja der Herr Jesus von der Endzeit. Wir haben diese Verse schon gelesen am Freitag. Und da heißt es in Vers 12 über die Endzeit, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Und hier steht Agape-Liebe. Und diese Liebe haben eigentlich nur Christen. Und es bedeutet, dass der Herr hier nicht über die Welt spricht, dass die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, sondern dass er auch von den Gläubigen spricht, dass die Gesetzlosigkeit auch unter den Christen überhand nimmt und deswegen die Liebe zum Herrn erkaltet. Und ihr Lieben, das ist genau das, was wir heute haben. In diesem Prozess stehen wir selber drin und wir müssen uns fragen, ist es nicht bei mir auch schon so, dass dieser Geist der Gesetzlosigkeit mich angefressen, mich beeinflusst hat. Ja? Der Herr Jesus sagt ganz klar, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Wir stehen nicht mehr unter dem alttestamentlichen Gesetz, wo diese vielen Gebote gestanden sind und wo es geheißen hat, nur der, der sie alle tut, wird leben. Nein, wir stehen unter der Gnade. Aber genau die Gnade ist es, die uns lehrt, die Gebote unseres Herrn und Heilandes, unseres Erlösers, im Gehorsam zu halten. Und heute wird ein gesetzloses Christentum verkündet, das sagt, ich kann leben, wie mir es passt, ich bin ja begnadigt, ich habe ja geglaubt und ich komme auf jeden Fall in den Himmel. Auch wenn ich in Sünde lebe, auch wenn ich vielleicht mit einer Freundin zusammenlebe, das macht nichts. Die Gnade Gottes deckt alles zu. Und das ist Verführung. Das ist ein schrecklicher Irrtum. Diese Leute werden einmal erschrecken, wenn sie vor Gott stehen und merken, dass sie sich um den Preis ihres Lebens getäuscht haben. Ja? Die Bibel sagt ganz klar, jemand, der in Sünde lebt, in Ungehorsam, in Unzucht, in Ehebruch, der wird das Reich Gottes nicht sehen. Irrt euch nicht. Und genau dieser Irrtum wird heute vielfältig propagiert. Ja, wir haben doch die Gnade, dann können wir doch fortfahren zu sündigen. Der Apostel Paulus sagt auf diese Frage, das geschehe nur nicht, niemals. Wie kann das sein? Versteht ihr, da wird also ein falsches, ein gesetzloses Christentum verkündet heute, das die Sünde toleriert und das sagt, ja, wir kommen ja auf jeden Fall in den Himmel, auch wenn wir sündigen. Und das ist nicht die Wahrheit. Ja? Natürlich, wir fallen in Sünde, aber der, der in Sünde lebt, der kann von einem Anspruch auf Errettung in keiner Weise reden, sondern er ist unter dem Urteil Gottes. Und diese Verbreiterung des schmalen Weges ist eine ganz schlimme Verführung in der Endzeit. Gesetzlosigkeit auch unter Christen. Ja? Und da muss man eben sehen, was in Titus 2 steht, das ist so deutlich und so klar, wie wir dem auch entgegnen, wenn die Gesetzlosigkeit unter den Christen überhand nimmt. Da steht in Titus 2, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Also die Gnade Gottes ist kein Freibrief zum Sündigen, kein Freibrief, dass wir unserem Fleisch und seinen Begierden freien Raum lassen, sondern die Gnade Gottes nimmt uns in Zucht, sie diszipliniert und erzieht uns. Und die Gnade Gottes lehrt uns, dass wir gerecht und gottesfürchtig leben in aller Nüchternheit, mitten in einer gesetzlosen Welt. Es ist ganz wichtig, dass wir diesem Geist der Gesetzlosigkeit widerstehen. Das geht natürlich auch Situationen in der Schule, im Studium, im Arbeitsplatz. Wenn alle mogeln und die Spielregeln übertreten und die Gebote des Lehrers oder des Arbeitgebers brechen, dann sollten wir Christen diejenigen sein, die das ganz bewusst nicht tun, die sich ganz bewusst an die Regeln und Ordnungen halten und die Respekt erweisen der Obrigkeit, dort, wo es ihr zukommt. Ob das jetzt der Meister ist, der Chef, der Lehrer, ja, dazu sollten wir ganz bewusst uns entscheiden, dass wir diesem Geist der Gesetzlosigkeit widerstehen und dass wir Respekt vor der Autorität praktizieren. Noch einmal aus dem Römerbrief, dort wo wir das so klar und deutlich gelehrt bekommen. Römer 13, Vers 1, jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, den Autoritäten könnte man auch übersetzen, die über ihn gesetzt sind, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Und Vers 7, so gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid, Steuer dem die Steuer, Zoll dem der Zoll, Furcht dem die Furcht, Ehre dem die Ehre gebührt. Ehre, Respekt, Achtung, das sollten wir unseren Vorgesetzten erweisen. Damit ehren wir Gott und widerstehen ganz praktisch dem Geist der Gesetzlosigkeit. Und wie gesagt, es gilt auch für unser Gemeindeleben. Dort wirkt sich die Gesetzlosigkeit aus in einem schrankenlosen Individualismus, dass man sich gegen Gemeindeordnung überhaupt auflehnt, dass man die Autorität der Ältesten angreift, dass man sagt, was hat der mir zu sagen? Ich weiß doch selber, was ich machen will. Das ist auch ein Geist, der nicht gut ist. Ja? Wir müssen anerkennen, dass eben Gottes Ordnungen auch in der Gemeinde gelten. Das sind so Dinge, wo wir heute wirklich gefordert sind, diesem Geist der Gesetzlosigkeit in unserem eigenen Leben zu widerstehen und auch ganz bewusst die Ältesten zum Beispiel zu respektieren und zu achten. Das gehört mit zu Gottes Geboten dazu. Ja, der zweite Geisteseinfluss, den ich behandeln möchte, das ist der Humanismus und ganz besonders auch der Feminismus. Lauter Fremdwörter, tut mir leid, aber ich muss sie einfach verwenden und erklären. Ja, Humanismus, was heißt das? Das ist im Grunde die Universalreligion des 20. und 21. Jahrhunderts. Humanismus ist das, was der rebellische moderne Mensch an die Stelle des Christentums gesetzt hat als seine Religion. Und was bedeutet Humanismus? Humanismus bedeutet Menschenreligion. Humanismus bedeutet, der Mensch ist das höchste Wesen, das Maß aller Dinge, die Autorität in allen Fragen. Der Mensch hat Gott ersetzt. Und ich denke, ihr erinnert euch jetzt noch an 2. Thessalonicher, was ich vorgelesen habe, was der Antichrist einmal tun wird. Er wird nämlich alles verleugnen, was Gott und damit höchste Autorität ist und wird sich selbst zum Gott erklären und sich zum Gegenstand der Verehrung machen im Tempel. Ja? Also die Vergottung des Menschen ist letztlich die Vollendung der Sünde und der Rebellion auf dem Gebiet der Religion. Die Vergottung des Menschen, das bedeutet das Ende der Verführung, die ganz am Anfang die Schlange Eva eingeflüstert hat. Was hat die Schlange verheißen und versprochen, wenn man von der Frucht des Baumes der Erkenntnis isst? Ihr werdet sein wie Gott. Ja? Und genau darauf läuft letztlich auch diese Endzeitreligion heraus. Das ist das Glaubensbekenntnis der UNO. Das ist das Glaubensbekenntnis dieser ganzen weltlichen Geistesmächte heute. Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Der Mensch ist sich selbst, Gott ist sich selbst der höchste Maßstab, die höchste Autorität. Überhalb des Menschen gibt es nichts mehr, ist alles abgeschafft, alles abgesetzt. Gott ist abgesetzt worden von dem sündigen, rebellischen Menschen. In Psalm 2 heißt es, der im Himmel thront, lacht ihrer. Man kann Gott nicht absetzen, das ist der Gipfel der Torheit. Aber eine Weile darf der Mensch dieses böse Spiel spielen, bis Gott vom Himmel her mit Gericht und Feuer antwortet und diesen rebellischen Menschengeschöpfen ein Ende macht. Aber für uns ist wichtig, dass wir verstehen, die ganze Pädagogik, die Schulen, die Betriebe, die Unternehmen, alle diese Dinge sind ausgerichtet nach den Prinzipien des Humanismus. Und der Humanismus sagt im Kern, der Mensch ist von Natur aus gut. Der Mensch ist von Natur aus edel. Er hat die Befähigung, sich zum Gott zu entwickeln. Und er ist praktisch, wenn man ihn selber befreit, tut er von Natur aus das Gute. Und das ist die größte Lüge, die es gibt. Die Bibel sagt genau das Gegenteil. Der Mensch ist von Natur aus böse. Er ist egoistisch. Er ist sündhaft. Er entscheidet sich immer wieder, seinem Nächsten zu schaden, wenn es seinen eigenen Interessen entspricht, anstatt ihm Gutes zu tun. Nun, was sagt denn die Geschichte? Was sagt denn die Erfahrung, ihr Lieben? Das ist so einfach. Die Geschichte und die Erfahrung beweisen, dass der Humanismus eine riesige Lüge ist und dass die Bibel total recht hat. Es ist interessant, das 20. Jahrhundert kann man sicherlich beschreiben als das Jahrhundert, in dem der Humanismus als Ersatzreligion den größten Einfluss hatte in der ganzen Menschheit. Im 20. Jahrhundert waren alle entscheidenden Länder dieser Welt, die westlichen Länder, USA, Europa und die östlichen Länder, Russland, China, unter der Macht von humanistischen Religionen. Denn auch der Marxismus ist eine humanistische Religion gewesen. Auch der Marxismus hat an das Gute im Menschen geglaubt und dass der Mensch das Paradies auf Erden schaffen kann. Genau dasselbe glauben die westlichen Humanisten auch. Und in diesem 20. Jahrhundert hat es die schlimmsten Gräuel und Verbrechen gegeben, die schlimmsten Kriege, die meisten Toten. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit war die Situation gegeben, dass die Menschheit sich selber völlig auslöschen konnte durch Atomwaffen. Das gab es vorher nicht. Das war die Frucht des Humanismus, als er freigelassen wurde. Übrigens, der erste Auftritt des schrankenlosen Humanismus war genau ähnlich, das war nämlich die Französische Revolution. Das war das erste Mal, dass dieser Menschenglaube an das Licht trat und er tat es mit einem brutalen Blutbad, mit einer Diktatur, die bis dahin jeden Vergleich gespottet hat. Und so geht es im Letzten auch weiter. Ja? Das Ende ist, wird die Diktatur des Antichristen sein, der im Namen des Humanismus die Menschen manipuliert und unterdrückt und seine Macht aufrichtet im Namen der Menschenherrschaft. Aber vor Gott ist dieser Humanismus ein Gräuel und eine Falschreligion, eine große Lüge. Das müssen wir uns ganz klar machen. Vielleicht lesen wir mal aus dem Psalm 9 etwas dazu, Vers 20 und 21. Psalm 9, ab Vers 20. Steh auf, o Herr, damit der Mensch nicht die Oberhand gewinnt, dass die Heidenvölker gerichtet werden vor deinem Angesicht. O Herr, lege doch Furcht auf sie, damit die Heidenvölker erkennen, dass sie sterbliche Menschen sind. Ja, also diese Überheblichkeit wird einmal ein Ende finden im Gericht Gottes. Psalm 39, Vers 6 bis 7. Es gibt so manche Verse, die Aussagen der Bibel, die da ein Stück etwas deutlich machen, da heißt es, ja, als Schattenbild geht der Mensch einher, nur um Nichtigkeit machen sie so viel Lärm. Er häuft auf und weiß nicht, wer es einsammeln wird. Also da sehen wir, dass diese Hoffnung des Menschen, dass er selber Gott sei und das Maß aller Dinge sei eine hoffnungslose Selbstüberhebung und Selbstüberschätzung ist. Der Mensch ist nichtig und verkehrt. Und das müssen wir auch deutlich machen. Als gläubige Christen, dort wo die Güte und das Edle des Menschen so betont wird, müssen wir deutlich machen, nein, der Mensch ist von Natur aus verdorben und sündig. Er braucht Erlösung, er braucht Vergebung und Begnadigung, sonst ist es aus mit ihm. Und es wird mehr und mehr angegriffen werden. Das biblische Evangelium von der Errettung durch das Opfer des Herrn Jesus, es wird angegriffen schon heute, weil man sagt, wozu braucht der Mensch Erlösung? Er ist doch schon gut. Er ist doch gar kein Sünder. Und da müssen wir ganz deutlich die biblische Wahrheit bezeugen. Ja, bleibt der Humanismus vor den Toren der Gemeinde stehen und verschont sie? Ganz gewiss nicht, ihr Lieben. Der Humanismus dringt auch ein in die Gemeinde. Das tut er zurzeit ganz besonders durch die Psychologie. Heute sind viele Seelsorgebücher, die von modernen Evangelikalen, vor allen Dingen aus Amerika, geschrieben werden, komplette Verführung durch Psychologie und Charismatik. Und das Kennzeichnende von der Psychologie, von der humanistischen, ist, dass sie eben ganz genau auch sagt, der Mensch muss sich selbst entfalten. Der Mensch ist von Natur aus gut und das Schlechte, das Böse kommt nur dadurch, dass man den Menschen einschränkt und ihm Grenzen setzt. Deswegen das Typische bei einem weltlichen Psychologen, wenn er auch ein Christ bei ihm in Therapie geht, dass er letztlich sagt, ja, woher kommen deine Probleme? Sie kommen von deinen Eltern. Du bist unschuldig, deine Eltern sind an allem schuld. Ja? Und was erreicht man damit? Letztlich, dass ein gläubiger Christ seinen Glauben verleugnet, dass er bitter wird, dass er Vorwürfe gegen andere richtet, dass er seine eigene Sündhaftigkeit verleugnet. Und das, was das große Rezept der weltlichen Psychologie ist, Selbstverwirklichung und Selbentfaltung. Und ihr Lieben, das kommt unserem Fleisch entgegen, aber das ist tödlich für unser geistliches Leben. Der Herr Jesus hat den Grundsatz unseres geistlichen Lebens so klar zusammengefasst. Wer mir nachfolgt, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Das heißt, geistliches Leben in Christus Nachfolge hat die Grundlage, dass ich mich nicht verwirkliche, sondern mein sündiges Eigenleben in den Tod gebe, damit Christus sein Auferstehungsleben bei mir verwirklichen kann. Ich bin mit Christus gekreuzigt, Galater 2,20. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das ist biblisches Glaubensleben. Und die weltliche Psychologie sagt, verwirkliche dich selbst, liebe dich selbst, bejahe dich selbst. Ja, da kann man dann so Rezepte lesen wie, stell dich jeden Morgen vor den Spiegel und sag dir selber, wie toll du bist. Das ist weltliche Psychologie in christlichen Büchern, in amerikanischen. Ja. Also da müssen wir uns davor hüten, weil das ist ein geistliches Gift. Und wir sehen heute immer mehr in den modernen Gemeindeströmungen, Willow Creek, diese ganzen Verführungsströmungen, Gemeindewachstumsbewegung. Der Mensch wird in den Mittelpunkt der Gemeinde gestellt. Die Bedürfnisse des Menschen regieren. Deswegen müssen die Predigten auch nur noch 20 Minuten dauern und man muss alle 5 Minuten einen Witz reißen, damit die Aufmerksamkeit der Leute gewahrt bleibt. Das ist heute der moderne Standard. Und man muss in den Gemeinden Filmchen zeigen, Theaterstücke aufführen, Hip-Hop-Disco veranstalten, damit der Mensch sich entfalten kann und sich wohlfühlt. Und das ist im Grund Abfall von Gott, Abfall von Christus. Letztlich ist die biblische Gemeinde dadurch gekennzeichnet, dass Christus im Mittelpunkt ist und alles bestimmt und alles leitet und dass der Mensch auf Christus ausgerichtet ist und die Gemeinde auch auf Christus und seine Ordnungen ausgerichtet ist. Und die moderne Gemeinde ist auf den Menschen ausgerichtet und lässt letztlich den Herrn Jesus Christus draußen vor der Tür. Und das ist eine ganz gefährliche Sache, denn das wirkt sich letztlich auch in biblischen Gemeinden aus, in diesem Trend die ganze Zeit, unsere Bedürfnisse müssen mehr berücksichtigt werden. Wir wollen mehr Freiraum zu unserer Selbstentfaltung haben. Ja? Und da müssen wir wachsam sein. Denn dort, wo das Fleisch sich breit macht, wo der Mensch sich breit macht, da wird letztlich irgendwann mal Christus eine solche Gemeinde verlassen müssen. Und dann ist die Gegenwart des Herrn und der Segen des Herrn nicht mehr da. Das ist in diesen modernen Gemeinden ganz gewiss der Fall. Eine ganz spezielle Spielart des Humanismus ist auch der Feminismus. Der Feminismus, die sogenannte Frauenbefreiung, ist auch eine Verführungsströmung, die in der Welt ganz massiv um sich gegriffen hat, genau auch in dieser Zeit der 66er Jahre, dass die Frauen angefangen haben, die sogenannte Gleichberechtigung mit dem Mann zu fordern, dass sie angefangen haben, sich dem Mann gleichzustellen. Das hat sich dann im Äußeren ganz schnell geäußert, indem sie ihre Haare abgeschnitten haben, indem sie Hosen angezogen haben. Das ist ein Bekenntnis und eine Demonstration des Feminismus gewesen. Das muss man ganz deutlich sehen. Manche junge Christen sagen, ja, aber Hosen sind doch heute Frauenkleidung. Aber das ist letztlich eine antichristliche Entwicklung, die erst in diesen 60er Jahren mit dieser Verführungswelle kam. Vorher war das für normale Frauen nicht denkbar und nicht akzeptabel, dass sie sich dem Mann so gleich gemacht hätten. Das kam im Folge dieser sogenannten Frauenbefreiung. Genauso wie die unzüchtige Kleidung für Frauen, diese entblößende Kleidung, Miniröcke und diese ganzen Dinge, diese Welle der Hurerei kam mit dem Feminismus und kam mit dieser Bewegung der sogenannten freien Liebe. Und es ist eine antichristliche Sache, die Gott völlig missfällt. Und das muss man einfach wissen. Diese Dinge sind heute allgegenwärtig. Ja? Aber es war mal auch in Deutschland völlig anders, eine völlig andere Atmosphäre. Wenn ihr euch mal bewusst Fotos anschaut aus den 50er, 60er Jahren, aus dem Leben in Deutschland, ihr erkennt es nicht wieder. Dann merkt man erst mal, wie vieles sich verändert hat, auch in der Frauenfrage. Dass wir heute eine gesetzlich verordnete Frauenquote haben, eine Verteidigungsministerin und eine Bundeskanzlerin, das hat eine Vorgeschichte. Das lässt sich letztlich alles auf diese 68er Revolution zurückführen und dadurch, dass ganz bewusst der Feminismus gesagt hat, wir wollen die Ordnung Gottes brechen. Wir wollen die Frau befreien von dem Joch von Gottes Ordnung. Und das ist eine teuflische Bewegung. Und letztlich sind die Frauen natürlich überhaupt nicht frei geworden dadurch, sondern sie werden unterjocht, letztlich auch von diesen inneren Zwängen, gegen ihre eigene schöpfungsgemäße Bestimmung, die Rolle des Mannes einzunehmen und sich in einer Weise zu verhalten, die sie letztlich selber zerstört. Ihr Leben zerstört, ihr Herz, ihr Gefühlsleben zerstört. Das ist das, was passiert, dass die modernen, emanzipierten Frauen vielleicht Chefmanagerinnen sind und vielleicht 4 Männerbeziehungen gleichzeitig abwickeln, aber dass das Herz eine finstere Ruine geworden ist, verhärtet, verfinstert und dass da letztlich die Menschen tief unglücklich sind im Innersten ihres Herzens, die nach diesen widergöttlichen Grundsätzen leben. Aber der Feminismus hat genauso wenig vor den Gemeinden Halt gemacht, sondern er hat die Christenheit und selbst bis in die gläubigen Gemeinden hinein einen Einfluss ausgeübt, der letztlich immer mehr darauf hinausläuft, dass man den Frauen auch Autorität und Macht gibt in der Gemeinde. Wir haben das zunächst bei den weltlichen Kirchen gehabt, die Frauenordination, dass Pastorinnen, Gemeindeleiterinnen ordiniert wurden bis hin zu Bischöfinnen. Ja. Ich erinnere an die Bischöfin Käßmann, ja, die dann da als Geschiedene da praktisch die oberste Repräsentantin der evangelischen Kirche in Deutschland war. Und dann eben auch, dass das in den evangelikalen Kreisen wieder mit einer Zeitverzögerung von ein paar Jahren genauso üblich wurde, dass man Pastorinnen ordiniert in den Freikirchen. Wir haben zum Beispiel in der Methodistenkirche, die ja in der Allianz ist, eine Bischöfin und genauso bei den Baptisten eine Generalsekretärin. Und es geht immer weiter in diese Richtung. Ja? Also da wird ganz bewusst werden, die Ordnungen Gottes, das, was Gott geboten hat, das ist ja Gottes Gebot, einer Frau erlaube ich nicht, dass sie über den Mann herrscht und dass sie lehrt. Das ist Gottes Gebot, das ist nicht die Meinung von Paulus, sondern das ist Gottes heilige Ordnung und es hat seine Gründe Und diese Ordnung wird umgestürzt und umgeworfen, auch in den Gemeinden. Und man sieht immer mehr, es sind nur noch die ganz klar bibeltreuen Gemeinden, die in dieser Frage klar stehen. Und auch da wird der Druck zunehmen. Und man muss ganz klar sagen, hier müssen wir widerstehen. Hier müssen wir in aller Liebe auch den Schwestern zeigen, dass dieser Weg des Feminismus ein furchtbarer Irrweg ist, der sie nicht befreit, sondern der sie im Grund vom Segen Gottes ausschließt und abschneidet und sie auf einen teuflischen Verführungsweg führt. Und das sind Entwicklungen, denen müssen wir ganz bewusst widerstehen, auch in der Familie, ihr Lieben. Wisst ihr, der Feminismus und auch das Gegenstück, nämlich die Kapitulation des Mannes, die Abdankung des Mannes als Autorität, das kann sich auch ganz leicht einschleichen. Ja? Und das ist heute in christlichen Ehen schon ein Trend, dass die Frauen immer mehr stillschweigend vielleicht das Ruder übernehmen, was vielleicht auch dadurch gefördert wird, dass manche Männer sich einfach aus der Verantwortung rausziehen und sagen, oh, ich bin schon, hab mit dem Beruf genug, mach du das mal mit der Kindererziehung, entscheid du mal die ganzen Fragen. Das ist falsch. Die Männer haben eine Verantwortung als Haupt, das haben wir heute Morgen gehabt. Ja. Aber für die Frauen ist auch ganz wichtig, dass sie sich bewusst machen, wenn ich aus der Unterordnung, aus dieser Segensordnung Gottes raustrete und vielleicht nur hintenrum und psychologisch raffiniert meinen Mann dominiere und steuere und austrickse, dann schneide ich mich vom Segen Gottes ab, dann komme ich unter die Züchtigungen Gottes. Und ich schaffe ein verhängnisvolles Vorbild für meine Kinder, die vielleicht gar nicht mehr Gottes Ordnungen dann akzeptieren können, weil sie gar nicht mehr so vorgelebt worden sind von den Eltern. Da müssen wir also bis hinein in die Ehen und Familien aufpassen, dass dieser feministische Zeitgeist uns nicht verführt. Wie gesagt, da haben die Männer auch ihre Verantwortung dabei, aber auch die Frauen, weil es ist ganz klar, das Fleisch der Frau letztlich neigt dazu, den Mann zu dominieren und ein Stück sich unabhängig vom Mann zu bewegen. Und das Fleisch des Mannes neigt oftmals heute dazu, sich aus der Verantwortung zu stehlen und sich mit irgendwelchen Hobbys zu beschäftigen und abzulenken, statt seinen Mann zu stehen. Beides ist unbiblisch, beides ist falsch. Also da müssen wir wachsam sein, denn auch dieser Trend klopft bei uns an und wir müssen ihm ganz bewusst widerstehen. Wir müssen wieder ganz bewusst lernen, Gottes Ordnungen sind Segensordnungen, sind gute Ordnungen. Gott meint es gut, wenn er dem Mann die Hauptschaft zuordnet und der Frau die Gehilfenschaft. Das ist nichts Entehrendes, genauso wenig wie der Dienst der Frau bei den Kindern, in der Familie, im Haus etwas Entehrendes ist. Ich hoffe, dass das bei den gläubigen Christen auch in der jüngeren Generation erhalten bleibt, dass die Frauen zu Hause sind und dass sie die Kinder großziehen, dass sie sie nicht dem Teufel preisgeben in irgendeiner Krippe und die letztlich geprägt werden von antichristlichen Erziehern statt von einer gläubigen Mutter, die ihnen Liebe und Wärme und Geborgenheit gibt und sie lehrt. Das ist das Wichtigste und Herrlichste, was eine Frau tun kann, dass sie Kinder großzieht für den Herrn Jesus. Wenn sie stattdessen die Kinder in die Krippe gibt und irgendwo als Sekretärin oder Sprechstundenhilfe arbeitet, das ist eine grässliche Zielverfehlung. Ja? Also das muss man, denke ich, ganz klar sehen, dass da muss man auch die jüngeren Familien dem Zeitgeist widerstehen und ganz klar sehen, wo Gott Segensordnungen und Aufträge gegeben hat, die viel wichtiger sind und wo wir niemals dem Vorbild der Welt folgen können. Ich möchte noch kurz den dritten Punkt erwähnen, zumindest die Auflösung aller Wahrheit durch den modernen Zeitgeist. Der moderne Zeitgeist sagt so ungefähr, alle Dinge sind gleich wahr. Ja? Das äußert sich am besten und deutlichsten auch in der Religionsfrage. Der moderne Zeitgeist sagt heute, egal ob Buddha, Mohammed oder Krishna oder Christus, alle Wege führen zu Gott. Alle Wege, alle Religionen sind gleich wahr oder unwahr. Auf jeden Fall gibt es keine absolute Wahrheit. Ja? Das ist das, was die modernen Leute immer mehr glauben. Früher hat man noch geglaubt, alle Religionen sind unwahr und die Wissenschaft ist wahr. Inzwischen haben die Leute gelernt, dass die Wissenschaft auch nicht wahr ist, dass die auch keine absoluten Wahrheiten bieten kann. Aber letztlich verfallen sie dann in einen völligen Relativismus. Es gibt eben gar keine Wahrheit. Und das ist eine Lüge. Natürlich wissen wir Christen ganz genau, dass alle Menschenwahrheit und Menschenweisheit relativ und begrenzt ist. Ja? Wenn man also feststellt, die Wissenschaft hat festgestellt, der Mensch ist 50 Millionen Jahre alt, ja? Dann kann man darüber nur lachen. Und die Wissenschaft ist so objektiv und ihr Wissen ist so zuverlässig, dass alle wissenschaftlichen Bücher alle 10, 15 Jahre neu geschrieben werden müssen, weil das längst nicht mehr gilt, was vor 10 Jahren als absolute Wahrheit verkündigt wurde. Ja? Also Naturwissenschaft kann niemals die Wahrheit Gottes ersetzen, denn alle Naturwissenschaft ist eine ganz begrenzte und sehr relative Sache. Das müssen wir wissen. Wir dürfen niemals wissenschaftsgläubig sein. Aber wir wissen eines, im Gegensatz zu den Menschen dieser Welt. Wir wissen, dass es eine übernatürliche, göttliche, absolute Wahrheit gibt. Und diese Wahrheit hat Gott uns in seinem Buch in der Bibel gegeben. Diese Wahrheit ist letztlich eine Person, nämlich unser Herr Jesus Christus, der von sich sagen konnte, ich bin die Wahrheit, der Weg und das Leben. Der Herr Jesus ist die Wahrheit Gottes und die Bibel ist die Wahrheit Gottes. Und deswegen dürfen wir uns froh dazu bekennen, dass es eine absolute Wahrheit gibt und dass wir dieser absoluten Wahrheit glauben, unser ganzes Leben anvertrauen dürfen, gerade weil sie über den vielen wechselnden relativen Wahrheiten dieser Welt steht. Und genau dagegen greift der Teufel an und versucht, die Wahrheit der Bibel aufzulösen, auch unter denen, die sich Christen nennen. Das geschieht über zwei Schienen. Das eine ist die Schiene der Bibelkritik. Ja, die gelehrten Theologen, die behaupten, die Bibel sei gar nicht Gottes Wort und die alles im Grund in Frage stellen und auflösen, sollte Gott wirklich gesagt haben. Und die andere Ebene ist die Mystik und die Charismatik, dass man das Wort Gottes und die Wahrheit Gottes relativ macht, indem man an ihre Seite irgendwelche angeblichen göttlichen Offenbarungen, Neuoffenbarungen stellt, Prophetenbotschaften, mystische Visionen. Beides macht die Wahrheit Gottes relativ und löst sie auf. Und beidem müssen wir widerstehen. Wir dürfen festhalten an dem Glauben an die Bibel als Gottes absolutes, wahres und vollkommenes Offenbarungswort und dürfen wissen, da haben wir einen festen Anker. Der Feind versucht den Menschen jeden Anker zu nehmen, damit sie letztlich sich an den Antichristen einmal hängen, weil sie überhaupt nicht mehr wissen, wo hinten und vorne ist. Aber wir gläubige Christen haben einen festen Halt und einen festen Anker und eine klare Orientierung in Gottes Wort. Und das dürfen wir uns niemals rauben lassen und wegnehmen lassen von irgendjemandem. Ja, ich möchte zum Schluss noch einmal deutlich machen, wir haben den Auftrag, dem Zeitgeist zu widerstehen und gegen den Strom zu leben, anders zu leben. Und ihr Lieben, das kostet uns Kraft, gegen den Strom zu schwimmen. Das ist klar. Das kostet Energie. Wenn du gar nicht mehr gegen den Strom schwimmst, sondern bloß im Strom stillhältst, dann treibt der Strom dich schon abwärts. Du musst Kraft aufwenden, bewusst gegen diese Zeitgeistströmungen anzuschwimmen. Und diese Kraft, die haben wir ja nicht in uns selbst. Diese Kraft haben wir nur in dem Herrn Jesus. Er gibt uns die Kraft zu widerstehen. Er gibt uns die Kraft, die ganzen Lügen und verkehrten Vorstellungen des Zeitgeistes abzulegen. Und da hilft uns auch das Wort, das wir finden in Römer 12, Vers 1 bis 2. Da wird uns im Grund gezeigt, wie wir da auch widerstehen können. Römer 12, da heißt es, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also ich soll mich nicht diesem Weltlauf anpassen. Das ist die große Versuchung der Gläubigen, wie damals bei Israel. Die Versuchung Israels war, wir wollen sein wie alle Heidenvölker. Und genauso ist es die Versuchung der Christen. Wir wollen sein wie alle Welt. Warum sollen wir so anders sein? Warum sollen wir immer die Schmach tragen, die Ausgrenzung, den Spott, wenn wir nach Gottes Ordnungen leben? Wir wollen uns doch auch anpassen. Dann haben wir keine Schwierigkeiten mehr. Aber dann weichen wir vom Herrn. Und der Herr muss von uns weichen, wenn wir uns verweltlichen lassen. Die Bibel sagt ganz klar, passt euch nicht diesem Weltlauf an. Passt euch nicht dem Zeitgeist an. Und dann sagt die Bibel uns auch, wir müssen unser Denken erneuern. Wisst ihr, ihr Lieben, diese ganze Verführung beginnt auf der Ebene des Denkens und in unserem Herzen. In dem Moment, wo ich den Gedanken des Feminismus oder des Humanismus Raum gebe, ja, ich habe doch auch ein Recht auf Selbstentfaltung. In dem Moment bin ich schon auf dem Irrweg und der Feind kann mich verführen. Ich muss biblisch denken, dass ich weiß, Heiligung, Selbstverleugnung, mit Christus gekreuzigt sein, das ist der biblische Weg und an dem will ich festhalten und mich nicht durch falsche Gedanken auf ein Nebengleis, auf ein falsches Gleis führen lassen. Ich muss mein Denken erneuern lassen durch die Bibel, durch Gottes Wort. Wir müssen in allen Bereichen unseres Lebens biblisch denken und dann können wir diesen weltlichen Verführungsvorstellungen widerstehen und etwas entgegensetzen. Aber das fordert auch, dass wir in der ganzen Hingabe an den Herrn Jesus leben, dass wir geistlich gesinnte Leute sind, die die Kraft des Auferstandenen erfahren. Die Bibel sagt interessanterweise von fleischlichen, unreifen Christen in Epheser 4 etwas, was wir heute genauso erleben. Epheser 4, Vers 14. Damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Also ein fleischlicher Christ, ein ungefestigter Christ, der nicht dem Herrn treu nachfolgt, der kann von den Zeitgeist- und Verführungswinden hin und her getrieben werden. Der hat keinen festen Stand. Aber jemand, der in Christus gegründet ist, der hat einen klaren Weg vor sich, er hat einen festen Stand und er bekommt vom Herrn die Kraft, gegen den Zeitgeiststrom zu schwimmen. Und das wünsche ich uns, dass der Herr uns da Gnade schenkt, dass wir in dieser Weise gegen den Zeitgeiststrom schwimmen. Und in diesem Sinn möchte ich schließen mit den Versen aus 1. Korinther 15, Vers 57 und 58, die wir alle Brüder und Schwestern für uns anwenden dürfen. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch den Herrn Jesus haben wir auch Sieg über die Zeitgeistströmung, haben wir Sieg über die weltlichen Einflüsse, die auf uns einströmen. Er gibt uns die Kraft, anders zu denken, anders zu leben und gegen den Strom zu schwimmen. Vers 58, darum meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Möge der Herr uns das schenken, dass wir fest bleiben, dass wir unerschütterlich bei dem Herrn und seinem Wort bleiben und dass wir uns nicht von den Strömen des Zeitgeistes abtreiben lassen. Der Herr will uns beistehen, er will uns Kraft geben und uns leiten. Wir wollen uns ganz fest an ihn halten, dann bringt er uns durch die Herausforderung dieser Zeit hindurch. Amen.